an diesem Sabbatgebot, was ist uns damit gegeben? Zweiter Punkt und dritter Punkt, was sollen wir tun und lassen? Erstens, was ist am Sabbatgebot besonders? Da ist, wenn man es mit den anderen Geboten vergleicht, einiges zu nennen. Als erstes fällt auf, dass der Sabbat der einzige Wochentag ist, der einen eigenen Namen hat. Die anderen Wochentage werden einfach durchgezählt. Der Sabbat wird also durch einen eigenen Namen ausgezeichnet und dieser Name heißt Aufhören, Ruhen. Sabbattag heißt Ruhetag. Als zweites fällt auf, wie lang der Text dieses Gebotes ist. Und das hat verschiedene Gründe. Wir haben hier zum ersten Mal nicht nur ein Verbot, wie bei den bisherigen, sondern ein Gebot. Gedenke des Ruhetages, dass du ihn heiligest. Gedenke des Ruhetages. Also denk nicht nur am siebten Tag daran, dass jetzt Ruhetag ist, sondern denke jeden Tag der Woche daran, im rechten Gedenken an Gottes Gabe und Aufgabe für den Sabbat wird das ganze Leben geheiligt, nicht nur der Ruhetag. Und dann hören wir noch ein positives Gebot. 6 Tage sollst du arbeiten. Das Sabbatgebot ist nicht nur ein Ruhegebot, es ist auch ein Arbeitsgebot. Du sollst 6 Tage arbeiten, ja? Dann kannst du auch wirklich am 7. Tag Pause machen. Wir sollen unsere Arbeit an den Werktagen wirklich tun und eben an den Werktagen, an den Feiertag denken. In diesem 4. Gebot steht also, dass wir den Ruhetag nicht vergessen sollen, alle 7 Tage unserer Woche hindurch. Wir sollen so arbeiten, dass wir vom 1. bis zum 6. Tag an den Ruhetag des Schöpfers denken und an das, was wir am Ruhetag in der Predigt gehört haben, im Wort Gottes gelesen haben, um ihn zu heiligen. Und so geschieht eine Heiligung aller Tage vom Ruhetag ausgehend, durch das Gedenken an den Ruhetag. Der Text dieses Gebotes ist auch deshalb länger geworden, weil, Vers 10, alle Angehörigen der Gesellschaft einbezogen sind. Familie, Angestellte, sogar Ausländer, die unter den Israeliten leben. Und der Text des Gebotes ist vor allem auch deswegen länger geworden, weil wir zum ersten Mal eine Begründung mitbekommen. Also Gott gebietet nicht nur, tak, 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 mach das, lass das, lass das, sondern er sucht auch noch unser Einverständnis. Die Begründung weist zurück auf seine Schöpfertätigkeit. Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Indem wir diese Begründung bekommen, zielt Gott auf unser Verstehen und unser Einverständnis. Es soll einleuchten, die Art und Weise, in der Gott die Welt geschaffen hat, soll einen Abglanz finden in der Art und Weise, wie wir durch die Zeiten schreiten. Und das ist eine große Ehre für den Menschen. Der Mensch ist ja zum Herrn der Schöpfung berufen und darf deshalb auch mit seinem Leben und Wesen etwas von Gott, dem Herrn, widerspiegeln. Der Mensch ist nicht Gott, aber er ist und soll sein wie Gott. Und er soll verstehen, dein Gott hat die Welt in 6 Tagen gemacht und du, Mensch, darfst mit dem Wechsel von Arbeit und Ruhe von Woche zu Woche an Gott, den Schöpfer, erinnern, an den Anfang der Zeit. Gott hat die Welt durchs Wort gemacht und du als Mensch darfst die Dinge der Welt auch mit deinem Wort gültig benennen. 1. Mose 2,19. Wie der Mensch alle Tiere benennen würde, so sollten sie heißen. Auch das ein Abglanz des Schöpfers, der Tag und Nacht, Trockenes und das Wasser und so weiter alles benennt und so wird es heißen. Und dann auch der Mensch benennt die Teile, die Tiere der Schöpfung. Gott hat die Welt also durch Weisheit erschaffen, sagen die Sprüche Salomos. und zieht dann die Linie weiter, so sei nun auch du, Mensch, weise und meide das Böse, so wirst du in Zeit und Ewigkeit Segen und Gelingen ernten. Das also ist es, was am Sabbatgebot besonders ist. Es ist ein langer Text, er enthält eine Begründung, er bezieht die Familie, die Angestellten ein, sogar die Tiere dürfen ruhen an diesem Tag, müssen also nicht die Mühle drehen, das Schöpfrad und über den Acker pflügen. Und es ist ein positives Gebot. Gedenke des Sabbattages. Und 6 Tage sollst du arbeiten. Das alles ist also besonders am Sabbatgebot. Nun das Zweite. Was ist uns also damit gegeben? Was uns damit gegeben ist, folgt unmittelbar aus dem Gesagten. Wir sollen etwas so halten und so tun, wie Gott es getan hat und weil er es so getan hat. Wir sollen etwas so halten und so tun, wie Gott es getan hat und weil er es so getan hat. Woche für Woche erinnert der Mensch, der so lebt, an den Schöpfer. Übrigens geschieht diese Erinnerung auch implizit bei denen, die gar nicht an Gott denken, die aber doch im 7-Tage-Rhythmus leben. Wie kommt das zu diesem 7-Tage-Rhythmus? Er ergibt sich ja nicht aus der Natur. Kein Tier hat einen solchen Rhythmus, eine solche Zeitstruktur. Kein Tier arbeitet 6 Tage und ruht am 7. Nur der Mensch. Die 7er-Woche ist uns durch den Schöpfungsbericht und durch die Offenbarung am Berg Sinai vermittelt durch Israel überkommen. Und was ist uns nun damit gegeben? Hier ist, was Gott uns mit dem Sabbat geben möchte. Gott will den Sabbat nicht alleine feiern. Ja, Gott heiligte den 7. Tag als Schöpfer und sagt jetzt, du bist berufen, Mensch, mit mir zusammen und wie ich Sabbat zu halten. Was uns hier gegeben ist, ist eine hohe Berufung, eine hohe Ehre. Es ist Signal der Gemeinschaft mit Gott. Gedenke des Ruhetages heißt, gedenke an deinen Schöpfer und Erlöser. Gedenke des Ruhetages heißt, gedenke an deinen Schöpfer, 7 Tage Schöpfung, und an deinen Erlöser. Ohne ihn wärst du eine ruhelose Maschine. Ruhelose Maschinen arbeiten, bis sie kaputt gehen oder der Strom abgestellt wird. Eine wahrhaft hohe Erinnerung. Es gab ja manche Versuche, Gesellschaften ohne den 7er-Rhythmus zu strukturieren. In der Französischen Revolution und später in der Russischen Revolution hat man einen wirtschaftsfreundlichen 10-Tage-Rhythmus versucht zu etablieren. Das Scheitern war programmiert. Man versündigte sich an der Gabe Gottes, am Schöpfer selbst. Und daran geht der Mensch zugrunde. Am Sabbat also darf der Mensch leben von dem, was ihm auf Vorrat gegeben wird, beziehungsweise von dem, was er durch sein Vorplanen zubereitet hat. Das erinnert an den Auszug aus Ägypten. Da wurde ja das Manna gegeben. Und nur der Vorrat an Manna, der für den Sabbat auf Vorrat gesammelt wurde, wurde nicht stinkend. Was an den anderen Tagen zu viel gesammelt wurde, wurde stinkend und wurmig. Nur was für den Sabbat auf Vorrat gesammelt wurde, blieb schmackhaft. Vielleicht war dies auch der Grund, warum Mose den Text des Sabbatgebotes, als er ihn vor dem Einzug nach Ägypten noch einmal wiederholt hat, etwas verändert wiedergegeben hat. Wir haben ja in 5. Mose 5 nochmal den Text der 10 Gebote, nicht nur hier am Sinai unmittelbar nach dem Auszug aus Ägypten. Hier nach dem Auszug aus Ägypten erinnert Gott an die Schöpfung mit dem Sabbatgebot. In 5. Mose 5 aber ist die Begründung für das Sabbatgebot etwas anders. Den Sabbattag sollst du heiligen, den sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Dann folgt wieder der Einbezug der Familie, Angestellten, Tiere und des Fremdlings. Und jetzt kommt diese andere Begründung, 5. Mose 5, Vers 15. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Hier wird der Sabbat also nicht auf die Schöpfung, sondern auf die Erlösung aus Ägypten zurückgeführt. Deswegen habe ich gemeint, dass wir am Sabbattag an den Schöpfer und an den Erlöser denken. Ja, und hier der Erlöser nach dem Auszug aus Ägypten gibt das Manna vom Himmel, das nur für den 7. Tag auf Vorrat gesammelt werden konnte. Mose erinnert an die Befreiung vom Sklavendienst und an die Ruhe, die dadurch dem Volk vom Sklavendienst geschenkt worden ist. Und dieses sich Nähren vom Herrn, vom Himmel selbst. Also, das ist uns das Erste, was hier gegeben ist. Gott will den Sabbat nicht alleine feiern. Er möchte, dass der Mensch ihm darin gleich wird und es mit ihm tut, im Gedenken an die Taten Gottes bei Schöpfung und Erlösung. Aber damit noch nicht genug. Mit dem Sabbatgebot ist uns auch die Gleichwertigkeit der Menschen zur Gottesruhe gegeben. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Die Gleichwertigkeit der Menschen zur Gottesruhe ist uns gegeben hier. Es geht hier nicht nur um privilegierte, reiche oder mächtige Menschen, die am Ruhetag ruhen dürfen. Es geht um alle, vom Herrn bis zum Knecht, von der Herrin bis zur Magd und zum Fremdling, ja bis zum Vieh. Unter der Obhut des Menschen bekommt sogar das Vieh einen Ruhetag. Es gibt da keinen Unterschied von adelig und nicht adelig. Priester und Nichtpriester, König und Knecht, Inländer und Ausländer. Wo, wenn nicht hier, ist die Gleichwertigkeit aller Menschen und im Grunde die Demokratie vorbereitet? Ein jüdisches Volkslied sagt, an den Sabbaten ist jeder Jude König und er fühlt sich wie ein neuer Mensch. Vor den 10 Geboten sind in der Tat alle Menschen gleich. Da gibt es keine Spezialgebote für König oder Knecht. Jesus sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist also um des Menschen willen gemacht, ob groß oder klein. Um des Menschen willen, und das heißt auch, nicht um des Judentums willen. Die 10 Gebote gelten nicht nur für die Juden. Sie gelten für alle Menschen. Das Judentum reklamiert aber gerne das Halten des Sabbats, garniert und ausdetailliert mit vielen Geboten für sich alleine, als Besonderheit. In Kapitel 31 könnte man lesen, wie ernst das Sabbatgebot zu nehmen war. Ja, es drohte die Todesstrafe bei Verstößen. Aber das Sabbatgebot im Neuen Testament und im Umgang Jesu mit dem Sabbatgebot betrachtet, gibt eine neue Dimension vom Neuen Testament her. Schauen wir also ein wenig weiter ins Neue Testament. Wie ging Jesus mit dem Sabbat um? Er hat zunächst das Sabbatgebot respektiert wie alle Gebote. Er hat es wie alle anderen Gebote aber in vollkommener Weise erfüllt. An seinem Umgang mit dem Sabbat entzündete sich der Streit um seine Vollmacht und Gottes Sohnschaft. In der Sicht des jüdischen Hohen Rates hat er den Sabbat gebrochen, als er am Sabbat heilte. Der Mann mit der verdorrten Hand. Als er das gemacht hatte, beschlossen sie, ihn zum Tode zu bringen. Und der Hintergrund war diese alttestamentliche Regel, wer am Sabbat eine Werksarbeit tut, der soll des Todes sterben. Exodus, also 2. Mose 31, 15. Haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und in der Sicht des Judentums zur Zeit Jesu war also nicht nur die Erwerbsarbeit am Sonntag verboten, sondern möglichst alles, was man stehen und liegen lassen könnte. Und so hat man Jesus auch durch sein Gutes tun, aufgrund des Gutes Tuns am Sabbat zum Tode verurteilt. Am Kreuz, am Karfreitag, hat er sein Werk vollendet und ausgerufen, es ist vollbracht. Als er dann am Sabbat, dem Karsamstag, im Grabe lag, erfüllt er das Ruhen in vollkommener Weise und durfte als erneuerter Mensch am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, auferstehen. So hat Jesus das Sabbatgebot erfüllt. Und auch das jüdische Missverständnis des Sabbatgebots an sein Ende gebracht. Und darum empfangen Christen die alttestamentliche Gabe des Sabbats, diese Gemeinschaften mit Gott, nicht vom Judentum her, mit seinen Einzelbestimmungen, was am Sabbat zu tun und zu lassen ist, sondern vom Menschensohn her. Der Menschensohn, Jesus Christus, ist der Herr des Sabbats. Der Menschensohn ist der Herr des Sabbats, nicht das Judentum. Das dürfen wir ohne falschen Antisemitismus auf der Grundlage des Neuen Testaments bekennen. Jesus lädt also keine neue Last auf, wenn er sich dem Sabbatgebot unterstellt. Er lädt vielmehr ein, in Anführungszeichen Pause zu machen. An dieser Säule, für Sie vielleicht besser sichtbar als für mich, also im Moment auf der anderen Seite, ist ja dieses Wort notiert: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der sogenannte Heilandsruf. Das Erquicken der Lutherbibel ist die Übersetzung des griechischen Anapauso. Heißt, ich gebe euch Pause. Daher ist unser Pause abgeleitet. Im Russischen ist übrigens das Wort für Sonntag und das Wort für die Auferstehung ein und dasselbe Wort. Da könnte man sagen, heute ist Auferstehung. Halten wir fest. Der Sabbat ist, geistlich verstanden, das Zeichen der Gottesgemeinschaft in Christus, dem Begrabenen und Auferstandenen. Das zeigt auch, wie sehr das Abendmahl zum Gottesdienst am Feiertag gehört. Der Ruhetag wird mit unserer vorplanenden Arbeit zwar ermöglicht, aber nicht verdient. Verdient und ermöglicht letztlich durch die Arbeit Jesu an den drei großen Tagen der Mitte der Weltgeschichte. Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag. Darum ist es sachgemäß, dass wir den Sonntag zugleich als den ersten Tag der Woche feiern, der Tag der Schöpfung, beim ersten Schöpfungstag, und als den siebten Tag der Woche. Das ist leider in Vergessenheit geraten, seit die Kalender im Jahr 1967 so umgestellt wurden, dass nur noch der Montag, dass immer der Montag als erster der sieben Tage notiert wird. Das senkt etwas sehr Einseitiges ins Bewusstsein, nämlich, dass wir den siebten Tag, an dem wir Gottesdienst feiern, verdient haben mit unserer Arbeit. Der Professor für praktische Theologie Manfred Seitz fragte dann zu Recht, geht der Sonntag im Wochenende unter? Er geht unter, wenn uns Samstag und Sonntag identisch sind. Aber wenn wir des Ruhetages gedenken an den Schöpfer und Erlöser, Jesus als den Herrn des Sabbat, als den Herrn des Ruhetages verstehen, dann geht der Sonntag nicht im Wochenende unter, sondern er wird der Tag sein, von dem alle anderen Tage her ihre Heiligung empfangen. Zugleich weist der Ruhetag wie das Abendmahl voraus auf das Abendmahl im kommenden Reich, also auf die letzte Ruhe Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Jeder Feiertag, predigte einmal Peter Brunner 1945, jeder Feiertag bringt einen Gruß aus der Heimat, der wir entgegenwandern. Ein Mensch aber, dem der Feiertag wie Werktag ist, beweist damit, dass er nicht mehr über diese Erde hinauszuschauen vermag, dass er schon ertrunken ist im Irdischen, dass seine Seele schon erstickt ist unter den Dornen und Disteln dieses Erdenackers. Das passiert, wenn der Sonntag im Wochenende untergeht. Das Dritte, was wir tun und was wir lassen sollen. Auch dies ergibt sich unmittelbar aus dem Gesagten. Du sollst den Feiertag heiligen und nicht verschlafen. Du sollst den Feiertag heiligen und nicht verschlafen. Wir sollen wirklich 6 Tage arbeiten und dürfen dann bewusst den Hammer der Berufsarbeiten fallen lassen, die kleinen und großen Bildschirme dunkel sein lassen. Natürlich müssen Mensch und Tier weiterhin versorgt werden. Kranke müssen gepflegt, Gäste bewirtet werden. Diebe müssen von der Polizei verfolgt werden. Ein gebrochener Damm muss geflickt werden. Und ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist, muss herausgeholt werden. Es muss also weiterhin, wie Jesus es vorgelebt hat, Gutes getan werden am Sabbat, am Samstag, beziehungsweise am Feiertag, den wir am Sonntag halten. Wir sollen und dürfen also arbeiten, jeder nach seinen Kräften und Vermögen. Der arbeitende Mensch braucht Ruhe, und die Ruhe wird, wie es ökonomisch nicht anders sein kann, nur durch Arbeit möglich. Das versteht auch der ungläubige Mensch. Unsere Kräfte sind endlich, und es ist schlecht, wenn eines nicht das andere hat. Ohne Erholung fehlt die Kraft zur Bewegung, und nur Erholung ohne Bewegung macht krank, fördert Entzündungen, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen, alles das. Das wissen alle Ärzte, und es ist keine falsche Bevormundung, wenn ein Arzt einem Übergewichtigen sagt, er brauche mehr Bewegung. Die Schlankheitspillen helfen da nicht. Die schaden mehr, als sie nützen. Und eine ganze Dienstleistungsindustrie ist heute damit beschäftigt, Menschen wieder in die rechte Balance zwischen Ruhe und Arbeit zu bringen. Work-Life-Balance. Es muss natürlich Englisch lauten, damit es schick ist. Man gedenkt heute durchaus des Ruhetages, und man hat auch verstanden, zu Recht, dass zur Erholung ein Gang durch die Natur gehört, ein gutes Buch, gute Musik oder freundliche Geselligkeit. Aber was wir aus der Schrift festhalten wollen, ist, dass das biblische Gebot nicht heißt, gedenke des Ruhetages, dass du dich erholst. Oder gedenke des Ruhetages, man gönnt sich ja sonst nichts. Wir sollen den Sabbat, den Ruhetag also heiligen und nicht verschlafen und nicht vor den großen und kleinen Bildschirmen herumlümmeln. Was bedeutet das? Ruhe ohne Gott ist nicht der zentrale Sinn des Sabbats. Aber es geht um Ruhe in Gott. Ruhe ohne Gott ist nicht der Sinn des Sabbats. Es geht um Ruhe in Gott. Darum wird die wirkliche Ruhe, die tiefe Erholung von den säkularen Anbietern und Reiseveranstaltern nie gestiftet werden können. Von Ferien und Erholungsreisen übrigens steht in der Bibel gar nichts. Der Hinweis des Gebotes auf Gott, den Schöpfer, macht klar, Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Gott will seinen Sabbat nicht alleine feiern. Wie? Ganz einfach. Die Gemeinschaft mit sich weckt und belebt er im Gottesdienst. Diese Gemeinschaft geschieht nicht zwischen einem Einzelnen und ihrem Schöpfer, sondern zwischen Gott und allen, die sich die Gabe des Sabbats geben lassen wollen. So entsteht eine Gemeinde, so entsteht Gottesdienst. Karl Barth verstand, also dieser große Basler Theologe, Karl Barth verstand das Sabbatgebot als Eingangstor zu allen anderen Geboten, die es mit Menschen zu tun haben. Nach dem Sabbatgebot kommt ja das Elterngebot, dann das Tötungsverbot, also das hat mit den Leibern anderer Menschen zu tun, das sexuelle Begehren und so weiter. Man kann sagen, wenn das Sabbatgebot eingehalten wird, also dieses Ruhen in Gott stattfindet, dann sind die anderen Gebote nicht mehr schwer. Der Ruhetag wird also durch das Gedenken, das Hören und Erinnern des Wortes Gottes und das Antworten in Gebet und Loblied geheiligt. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Ruhetag ohne Gottesdienst ist kein geheiligter Sabbat. Luther lässt im Katechismus zu diesem Gebot lernen, du sollst den Feiertag heiligen, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Die Predigt und sein Wort. Luther spricht also nicht nur vom Bibelwort, das jeder für sich allein lesen könnte, sondern auch von der Predigt, die, wie wir das gerade haben, alle auf einmal hören sollen, damit sich die Gemeinde je und je neu aufbaut. Zum schriftlichen Gotteswort soll also je und jedes mündliche Wort hinzutreten. Im Sinne Luthers und ganz im Sinne der ersten Christen hätte übrigens auch ein wöchentliches Abendmahl seinen festen Platz im Gottesdienst. Ähnlich verbindet der Heidelberger Katechismus bei der Frage 103 Ruhetag und Gottesdienstgemeinde. Ich zitiere, was will Gott im vierten Gebot? Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben und dass ich, besonders am Feiertag, zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und in christlicher Nächstenliebe für Bedürftige spenden. Zum anderen soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ablassen und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Soweit der Heidelberger Katechismus. Wir haben also in der reformierten Tradition wie in der lutherischen Tradition dieses Verständnis, dass der Ruhetag geheiligt wird durch Gottesdienst, Predigt, Bibelwort, Lied, Gebet und durch das Gedenken daran, indem ich das aufnehme am Sabbat, die ganze Woche geheiligt wird. Und so fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an, sagt der reformierte Katechismus. Den ewigen Sabbat. Ihn dürfen wir anfangen im Gedenken an die Schöpfung und an die Befreiung aus Ägypten. Es ist also, sagt der Hebräerbrief, noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Hebräer 4, 9 bis 10. Der Sabbat erinnert also an die Befreiung aus Ägypten, an den Karsamstag Jesu und an die Ruhe, die dem Gottesvolk bereitet ist und nicht nur an den siebten Schöpfungstag. Wenn wir das alles sehen, dann ist klar, dieses Gebot ist keine Last. Und es soll uns keiner ein Gewissen machen wegen eines Sabbats oder Feiertags, sagt Paulus in Kolosser 2,16. sondern es ist eine Befreiung zum geschöpflich guten Leben, zur Weisheit und Güte des Schöpfers, Erlösers und mit dem ewigen Sabbat, auch des Vollenders. Eine trinitarische, dreifache Dimension des Ruhetages. Möge uns der Herr alle in unserer Gemeinde, wie in unserem privaten Bibellesen und Beten, zur Gottesruhe gelangen lassen. Wenn wir das alles bedacht und vor Gott erwogen haben, dann wird auch unsere Entscheidung, welche Aktivität am Sonntag Priorität haben soll, nicht mehr schwerfallen. Amen.